Heute Morgen predige ich über den Hebräerbrief, Kapitel 12, Vers 12 bis 17. Hebräer 12, Vers 12 bis 17. Darum richtet die erschlafften Hände und die ermüdeten Knie wieder auf und geht gerade Pfade mit euren Füßen, damit das Lahme nicht vom Weg abkomme, sondern vielmehr geheilt wird. Jagt dem Frieden mit jedermann nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Und sehet zu, dass nicht jemand hinter der Gnade Gottes zurückbleibt, dass nicht eine bittere Wurzel aufwächst und Schaden anrichtet und durch diese die große Mehrzahl befleckt wird, dass nicht jemand ein Abtrünniger ist oder ein Niedriggesinnter wie Esau, der für eine einzige Speise seine Erstgeburt verkaufte. Denn ihr wisst, dass er auch, als er nachher den Segen zum Erbe erhalten wollte, verworfen wurde. Denn er fand keinen Raum für eine Änderung des Sinnes, obschon er sie mit Tränen suchte. Noch einmal den Einstieg. Darum richtet die erschlafften Hände und die ermüdeten Knie wieder auf. Ich weiß nicht, ob Sie sich schon mal mit Bodybuilding oder Body Shaping beschäftigt haben. So Gewichte stemmen und was weiß ich, irgendwelche Fasern auseinanderziehen und durch Maschinen durchpressen und laufen. Warum machen das Leute? Ich denke einmal, weil sie möchten, dass sie gerne schön aussehen, dass vielleicht gewisse schlaffe Hautpartien sich festigen und glätten und dass sie eine gewisse gesunde Stärke für den Alltag haben. Aber ist die Frage, welche Stärke brauche ich denn zum Alltagsleben? Reicht es da, wenn ich eine breite Brust habe und die entsprechenden Muskelpartien aufweisen kann und sich das Hemd irgendwo spannt? Oder sind da vielleicht zusätzlich ganz andere Stärken gefragt? Hier geht es um erschlaffte Hände und schwache Knie. Es ist erstaunlich, wenn jemand schlaffe Hände hat, ich kenne eigentlich keinen, der schlaffe Hände hat, aber wenn er schlaffe Hände hat, heißt es eigentlich, dass sein Herz müde ist. Und dass er sich so ein bisschen hängen lässt im Alltag. Ich weiß nicht, ob Sie diesen Zustand kennen, dass jemand sich ein bisschen müde fühlt, nicht weil er zu wenig geschlafen hat, sondern weil er menschlich müde ist oder geistlich müde, weil er sich im Moment gerade hängen lässt. Manchmal sagt man ja, oh, das ist eine flotte Biene oder ein toller Hecht. Und Gott würde sagen, das ist eine lahme Fliege. So verschieden können die Urteile ausfallen. Mancher schwebt auf Wolken, auch im Glauben, so auf Adlers Fittichen sicher geführt, heißt es mal in einem Lied. Und Christen erleben so von Zeit zu einen Zustand, wo sie sagen, oh, wenn das so weitergeht, diese Freude an Jesus und diese Friede und diese tolle Liebe, dann werde ich hier noch viele Bäume geistlich entwurzeln können. Und dann geht es wieder herunter und irgendwo hängt die Sache durch und sie stehen in der Gefahr, sich selbst hängen zu lassen. Warum? Vielleicht geht der Weg im Moment im Leben ein bisschen steinig, bergauf. Vielleicht haben sie Schwierigkeiten mit irgendwelchen Dingen in ihrem eigenen Leben, weil sie damit nicht zurechtkommen. Vielleicht hat man falsche Entscheidungen getroffen und muss jetzt die Folgen irgendwo ausbaden. Vielleicht gibt es irgendwelche Lebensbereiche, die man nicht bewältigt, oder gesundheitliche Fragen kommen dazu, familiäre, finanzielle, berufliche. Und auf einmal ist so der ganze Schwung weg. Man ist noch frustriert von sich selbst und fragt dann, was soll es? Hat sich denn in meinem Leben irgendetwas geändert durch meinen Glauben? Wäre ich nicht genauso wie die anderen, wenn ich keinen Glauben hätte? Und dann gibt es so eine leise Stimme manchmal im Herzen, die sagte, es lohnt sich nicht. Eigentlich könntest du es auch auf sich beruhen lassen. Und dann sagt Jesus, lass dich nicht hängen, sondern richte die erschlafften Hände und die ermüdeten Knie wieder auf und gehe gerade Pfade. Das heißt, wenn wir uns hängen lassen, lässt Gott uns noch lange nicht hängen, aber er möchte, dass wir uns wieder aufrichten, wieder sozusagen nach oben schauen oder nach vorne sehen. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht. Mir fiel auf, wenn ich mich einmal hängen lasse, stelle ich fest, dass immer einige andere Leute sich mithängen lassen. Die wissen zwar davon gar nichts, aber irgendwie hat es offensichtlich Auswirkungen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das bei Ihnen ganz ähnlich ist. Wenn sich der Einzelne so ein bisschen hängen lässt, dann hängen gewöhnlich ein paar andere, für die er vielleicht intensiv gebetet hat, mit durch. Und deshalb ermahnt uns Gott nicht nur, sozusagen die persönlichen Knie und Hände aufzurichten, sondern damit automatisch auch die Knie und Hände von anderen Gläubigen, die dadurch mitgestärkt werden. Wir sollen nicht lahm sein und vom Weg abkommen, sondern gerade Pfade gehen. Wenn man vom Weg abkommt, verliert man leicht die Orientierung. Und dann kann es noch schwieriger werden. Man kann Umwege gehen, man kann in Wege gehen, die überhaupt nicht mehr weitergehen, wo man wieder zurückkommen muss. Auf jeden Fall wird es schwieriger an dieser Stelle. Und wenn wir das beherzigen, dass wir uns nicht hängen lassen, sondern uns stärken, dann sollen wir wieder gesund werden, heil werden. Das heißt nicht, dass jeder Christ gesundheitlich immer fit wäre, aber es gibt eine Gesundung, die von innen ansetzt und auch Bereiche des Lebens erfasst, die dann nach außen gehen. Die Frage ist, wie kann ich denn meine Hände und meine Knie stärken, letztlich ja mein Herz stärken? Und da gibt es so eine Herzmedizin, die sich immer bewährt, das ist das Wort Gottes, indem ich mir gute Zusagen ins Gedächtnis rufe. Zum Beispiel, ich will dich nicht verlassen noch versäumen. Oder ich bin bei dir alle Tage, bis an der Weltende. Oder mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Und so gibt es viele so schöne Zusagen, die werden mich stärken, wenn ich sie mir ins Gedächtnis rufe. Darüber hinaus kann ich natürlich auch beten und die Zuversicht neu auftanken bei Gott. Ich kann Lieder singen, falls ich so jemand bin, der gerne singt. Lieder ermutigen sehr stark. Ich kann sie aber auch lesen, denn Lieder sind ja oft Gebete. Und wenn ich schon bete, kann ich auch danken lernen. Manchmal gebe ich mir so selbst eine kleine Aufgabe, wenn ich so denke, na, da ist gerade nichts Schönes. Dann sage ich, dann such jetzt mal schnell 10 Dinge, für die du danken kannst. Und dann versuche ich das. Die finden sich gewöhnlich sehr schnell. Dank schenkt auch wieder ein Stück Ermutigung und Zuversicht. Einer kann den anderen ermutigen durch ein gutes Wort, vielleicht auch durch einen Telefonanruf oder durch einen Besuch oder ein gemeinsames Gebet. Jesus stärkt uns untereinander. Die Hände stärken heißt natürlich nicht nur, damit ich jetzt irgendwie schöne Hände hätte oder so, sondern dass ich ein Werk anfasse, was Jesus mir gibt. Jesus hat für jeden Christen Aufgaben. Und wenn jemand denkt, er sei schon zu alt für irgendetwas, bleibt zumindest das Gebet, aber sicher noch mehr als das Gebet. Hände können Briefe schreiben, sie können telefonieren. Es gibt vieles auch für Hände zu tun, die noch nicht mal die Wohnung verlassen könnten. Einfach in dem Werk des Herrn. Wir sollen uns also nicht hängen lassen, sondern stärken. Jemand sagte mal, Christen sind wie Monde. Sie kennen ja den Mond. Sie sind immer am Abnehmen oder am Zunehmen. Christen sind wie Monde, sie sind immer am Abnehmen oder am Zunehmen. Das hängt ein Stück weit an uns, nicht unbedingt an der geistlichen Wetterkonstellation. Also, Ermutigung, sich nicht hängen zu lassen, weil Jesus uns stärkt, aber ich muss mich ihm immer wieder zuwenden. Er schenkt mir dann eine Zielsetzung, Frieden mit jedermann zu suchen und Heiligung, ohne die niemand den Herrn suchen sehen wird. Frieden ist ja im Moment gerade für viele wieder noch aktueller als vorher, weil manche Strukturen der Ungerechtigkeit im Moment am Zerbrechen sind und sich viele freuen, dass doch bisher mit, abgesehen von einem Land, wo es so etwas drunter und drüber ging oder teilweise noch geht, sich vieles relativ friedlich entwickelt. Wir waren gerade in so einer Kirche in der DDR und sahen dort so diese Aufforderung zu dem Montagsgebet. Das heißt, ehe Leute demonstrieren, gehen sie erst in die Kirche, um zu beten. Und von daher wird dieser Friede Gottes ein Stück weit mit ihnen gehen, wobei das noch lange nicht heißt, dass alle Leute, die dort beten, auch im Frieden mit Gott leben. Es ist einfach ein Stück Auswirkung dieses Friedens und wir freuen uns darüber und sind dankbar. Frieden mit jedermann zu suchen, bedeutet, dass wir nicht dort, wo es Streit gibt, noch Öl ins Feuer schütten mit bösartigen Bemerkungen, mit Ironie oder Bitterkeit, sondern dass wir Jesus um Vergebung bitten, wo der Fehler bei uns liegt. Wir versuchen ja immer, die anderen zu ändern. Und wenn der endlich anders wäre, dann ging es mit uns Zweien auch besser. Aber wir haben keinen Hebel, um einen anderen zu ändern. Wir können eigentlich nur uns selbst ändern lassen und dann betend warten, was Gott auch an einem anderen tut, aber ihn annehmen lernen, wie er ist, um dadurch auch Frieden zu gewinnen. Im Epheserbrief heißt es, er ist unser Friede. Das heißt, der Friede ist eigentlich nichts, was ich schaffen muss. Der Friede ist ein Geschenk, das durch eine Person in mein Herz kommt, durch Jesus, und er möchte sich dann auswirken in meiner Umgebung. Insofern sind Christen normalerweise Friedensstifter für ihre Umgebung. Dann sollen wir Heiligung suchen, ohne die niemand Gott sehen wird. Das wird ja das Ziel sein, dass wir einmal vom Glauben zum Schauen gehen, sei es über den Tod hinaus oder die Wiederkunft Jesu. Und Heiligung bedeutet, dass ich ganz für Gott ausgesondert bin. Ja, Sie sehen manchmal so Parkplätze, da steht irgendeine Autonummer vorne an diesem Parkplatz, so in den Boden gerammt. Dann weiß man, aha, dieser Parkplatz ist für dieses Fahrzeug mit der Nummer so und so. Und so stünde sozusagen auf Ihrem Leben der Name Jesus. Dieses Leben ist für Jesus reserviert, damit er darüber verfügen kann, damit er aus dem Leben das macht, was er plant. Das würde Heiligung bedeuten. Verfügbar sein für Jesus. Im 1. Korintherbrief steht, Kapitel 1, Vers 30, er ist uns von Gott gemacht zur Heiligung. Heiligung bedeutet, sich mit Jesus immer mehr im Herzen verbinden durch Glauben. Also nicht an meinem Charakter feilen, so mit so einer Charakterfeile, sondern immer mehr mit Jesus verbinden, sodass wir ihm ähnlich werden. Unser Leben ist eine Vorbereitung darauf, Gott zu schauen. Und ich kann ihn auch heute schon sehen, nicht mit den Augen meines Gesichtes, sondern mit den Augen des Glaubens, im Gebet, in der Bibel, manchmal auch im Leben der Gemeinschaft von Christen. Sein Ziel mit uns ist Frieden und Heiligung, das heißt diese enge Verbindung, die uns immer mehr Jesus ähnlich macht, weil er unsere Heiligung ist. Und dann werden wir gewarnt vor drei Gefahren. Hier heißt es, wir sollten darauf achten, und dann kommen drei Sätze, die mit das nicht anfangen. Wir sollen darauf achten, dass nicht jemand hinter der Gnade Gottes zurückbleibt, dass nicht eine bittere Wurzel aufwächst und dass nicht jemand wie der Esau würde, so ein Niedriggesinnter. Fangen wir bei dem ersten an. Wir sollen achten, dass nicht jemand hinter der Gnade Gottes zurückbleibt. Ich denke, die meisten von Ihnen sind oft mit dem Auto unterwegs und manchmal gibt es so einen Autokonvoi, da weiß einer den Weg und dann fahren auch zwei, drei Autos hinterher, damit sie auch dieses gemeinsame Ziel erreichen. Und plötzlich schaut man in den Rückspiegel und stellt fest, oh, da hinten das letzte Auto fehlt. Der hat abgehängt, aus welchem Grund auch immer. Und der weiß ja gar nicht, wo wir eigentlich hin wollten. Der wird das Ziel nicht mehr finden. Wie kann man den nur wieder finden, damit er dann mit uns das Ziel findet? Abhängen, von der Gnade abhängen, heißt, sein Ziel nicht zu erreichen. Und das Lebensziel ist nicht, dass ich ein gewisses Bankguthaben erreiche oder über ein gewisses Kleiderarsenal verfüge oder mich mit bestimmten Schmuckgegenständen ausrüsten kann oder eine gewisse Bildung vorweise und dann hinterher ein gewisses Erbe den Kindern vielleicht überlassen kann. Das Lebensziel ist, zur Ehre Gottes zu leben, im Diesseits und Jenseits. Und das kann ich nur, wenn ich die Gnade erfahre. Die Gnade ist an Jesus gebunden, der mir die Vergebung Gottes schenkt, den Frieden Gottes, die Liebe Gottes und seine Zuwendung jeden Tag. Es ist ja wieder Faschingszeit, da gibt es so uralte Faschingsschlager, schon vor 20, 30 Jahren. Da hieß es, wir kommen alle in den Himmel, weil wir so brav sind. Ist sicher ein bisschen ironisch gesungen, aber viele Leute glauben es ja, nicht weil sie an Fasching glauben, sondern weil sie denken, sie wären so brav, dass Gott mit ihnen zufrieden ist. Brav sein alleine zählt bei Gott überhaupt nichts. Brav sein alleine zählt bei Gott überhaupt nichts. Bei ihm zählt nur die Zugehörigkeit zu Jesus. Mancher geht in den Gottesdienst und verlässt sich darauf, Gott ist doch mit mir zufrieden, weil ich im Gottesdienst bin. Nein, er ist mit dir nicht zufrieden, weil du im Gottesdienst bist. Er ist mit dir nur zufrieden, wenn Jesus in deinem Herzen ist. Und wenn du dann auch noch im Gottesdienst bist, ist es schön. Aber Gott sucht immer seine Gnade in unserem Leben anzubringen und die hängt an Jesus. Niemals an meinem Tun. Ja, wir waren gerade in Eisenach, haben dort die Wartburg besucht und das Lutherhaus und sahen dort diese Abbildung von diesen Ablassbriefen der damaligen Zeit, wo Leute Werte für die Ewigkeit erkaufen wollten, bezahlen. Heute tun die wenigsten Leute das noch mit Geld, aber sie versuchen es manchmal durch Spenden vielleicht oder durch ihre Leistung auf sittlichem Gebet oder was weiß ich, dass sie irgendwas regelmäßig als Verpflichtung übernommen haben. Wir werden nie durch unser Geld und nie durch unsere Leistung und nie durch unser Bravsein bei Gott ankommen, sondern immer nur, wenn wir die Gnade annehmen in Jesus und wenn wir nicht abhängen. Es gibt diese Kleinkindhaltung, die kennen Sie, wo so ein Kind aufstampft mit dem Fuß und sagt, kann alleine, und dann ist die Mutter vorübergehend ausgeblendet. Das ist so die Haltung, die jeder von uns hat, kann alleine. Ich kann sogar alleine glauben, wozu brauche ich noch Jesus? Es reicht doch, wenn ich abends und morgens bete. Nein, beten tun die Leute auf der ganzen Erde, aber ich brauche Jesus, um die Gnade Gottes zu haben. Und es reicht nicht, brav zu sein, sondern es geht darum, dass Gott in meinem Leben das erreichen kann, was er wollte. Dass Gott in ihrem Leben das erreichen kann, was er mit ihrem Leben geplant hat. Und dazu brauche ich diese Gnade, dieses offene Herz für Jesus. Wir kennen alle verpasste Gelegenheiten. Schlimm wäre es, wenn man am Ende des Lebens sagen muss, alles verpasst. Ich war zwar fromm, aber ohne die Führung durch Jesus im Herzen zu beanspruchen. Nicht abhängen von der Gnade, das heißt nicht wie so ein Auto den Sichtkontakt verlieren, im Gebet in Verbindung bleiben mit Jesus. Es war die erste Warnung, nicht abhängen, das zweite, keine bittere Wurzel aufwachsen lassen. Wir haben Eltern unter uns, die Kleinkinder haben und wenn Kleinkinder irgendwo spielen in der Natur, jetzt im Winter vielleicht weniger, aber wenn es dann wieder wärmer wird, dann schauen viele, oh, was wachsen da für Pflanzen, was hängen da für Beeren dran? Wenn die in den Mund stecken, ist das dann gut für sie oder schädlich? Und wenn da so zweifelhafte Büsche sind, dann bleiben sie immer dicht dabei oder sagen, lass uns lieber woanders spielen, das ist mir hier zu gefährlich. Es gibt giftige Pflanzen, die gerade bei Kindern vielleicht noch mehr giftig wirken als bei Erwachsenen, wo man vorsichtig ist. Und wenn es hier heißt, lasst keine giftige Wurzel, keine bittere Wurzel aufkommen, dann wird die Gemeinde verglichen mit einem Garten und die einzelnen Christen sind sozusagen Pflanzen, die da drin wachsen. Und dann gibt es auch so ein paar Giftpflanzen, aber ich kann auch mein Herz vergleichen mit so einem Garten und da gibt es sozusagen göttliche Pflanzen in diesem Herzen und da kann es auch bittere Wurzeln geben, giftige Pflanzen, die dort auch versuchen zu wachsen. Und wer kennt es nicht, so eine innere Bitterkeit, wo er plötzlich vor Selbstmitleid trieft, weil man ihn übersehen, übergangen, nicht gegrüßt oder zu spät gegrüßt oder nicht geschrieben oder was weiß ich, sonst irgendwo nicht berücksichtigt hat. Und schon ist man voller Bitterkeit, eine bittere Wurzel wächst. Oder jemand ist unversöhnlich, weil ihn jemand verletzt hatte, seiner Meinung nach. Das kann er ihm nicht mehr verzeihen. Oder jemand ist geizig, er hält alles zusammen, was er hat, ohne es wirklich zu öffnen und vernünftig auch anzuwenden und weiterzugeben. Oder unser negatives Reden über andere. Wer kennt das nicht von sich selbst, wo man so Bitterkeit pflegt, vielleicht noch unter dem Vorwand, dass man ja jetzt für ihn beten möchte, aber doch bittere Dinge ausdrücken kann manchmal. Wichtig ist, dass wir uns vor Gott beugen, damit er diese bitteren Pflanzen in unserem Herzen ausreißt. Da gibt es kein Heilmittel, die kann man nicht veredeln, die kann man nur ausreißen und dann ist Platz für anderes da, was wächst. Auch Gläubige können als Ganze bittere Wurzeln sein, indem sie einfach einen Lebensstil verwirklichen, in dem Jesus nicht mehr mitspielt, so wo die Akzente verschoben sind, wo man, was weiß ich, irgendwelche sinnlichen Befriedigungen sucht, statt die Befriedigung von Jesus im Leben. Und andere nehmen einem dann als Vorbild und sagen, naja, wenn der so lebt, was soll's, ich lebe ja auch nicht anders als er. Und dann befleckt man andere mit seinem eigenen ungöttlichen Vorbild. Jeder von uns ist ein Vorbild, egal ob er das will oder nicht. Jeder von uns ist ein Vorbild. Es ist nur immer die Frage, wofür bin ich ein Vorbild? Und es wird sehr verschieden sein. Wir sind Vorbilder für viele verschiedene Dinge, manchmal auch, wie ein Leben ohne Jesus im Zentrum aussieht. Wir haben gerade Weihnachtslieder gesungen vor wenigen Wochen. Ein schönes Lied kennen Sie, es ist ein Ros entsprungen. Und wie heißt es dann? Aus einer Wurzel zart. Das heißt, da gibt es eine göttliche Wurzel, das ist dieser Wurzelspross Isais, heißt es in der Bibel. Und dann gibt es eine ungöttliche Wurzel, das ist diese bittere Wurzel, eigentlich ein Bild für diesen kommenden Antichristen. Und es ist die Frage, wenn ich diese bittere Wurzel in mir feststelle, gibt es immer nur eines: Herr, reiße sie aus, nimm es weg und lass Jesus wieder groß werden. Die Warnung vor der bitteren Wurzel und zuletzt die Warnung, nicht so zu leben wie Esau. Der Esau war ein gläubiger Mann, der allerdings seinen Glauben mehr so bis ans Lebensende hatte und sagte, was in der Ewigkeit ist, interessiert mich wenig. Der dann das Recht der Erstgeburt verkaufte an seinen Bruder, weil der gerade so was Leckeres gekocht hatte und er hungrig war. Erstgeburtsrecht hieß auch Erstgeburtssegen, dass am Tag beim Tod des Vaters der Segen auf dem Ältesten liegen würde. Und zwar ein Segen für jeden Tag und letztlich auch für die Ewigkeit. Und da sagte er in dem abgewandelten Sprichwort, ein Spatz in der Hand ist besser als eine Taube in der Ewigkeit. Was kümmert mich dieses ewige Leben, dieser Segen irgendwann später? Was heute ist, zählt. Und so hat er dieses Erstgeburtsrecht verkauft. Als sein Vater ihn dann vor seinem Tod segnen wollte, war er bereit, diesen Segen zu kassieren. Eigentlich hätte er dem Vater ja sagen müssen, Vater, ich muss dich mal aufklären. Ich habe dieses Recht, dieses Segens für den Ältesten, an meinen jüngeren Bruder verkauft. Es tut mir leid, deshalb müsstest du ihn jetzt rufen und ihn segnen. Das hat er aber nicht getan, er war unehrlich. Er wollte den Segen haben, obwohl er die Basis dafür verkauft hatte. Er wurde dann von seinem jüngeren Bruder hintergangen, der sich doch segnen ließ. Und dann fing er bitterlich an zu weinen, als er feststellte, ich habe das Wichtigste scheint's doch verspielt. Der Vater kann mich nicht mehr segnen. Und da heißt es, dass er Tränen hatte und keinen Raum mehr zur Buße fand. Buße heißt Sinnesänderung. Interessant ist, worüber hat dieser Esau geweint? Hat er über seine Schuld geweint, dass er einen ewigen Wert für einen kleinen Genuss verkauft hat? Wohl kaum. Er hat nur über die Höhe des Verlustes geweint, über die Tiefe des Verlustes. So auch mancher unter uns, der irgendetwas verloren hat durch eigenes Missgeschick, und dann bricht er in Tränen aus, nicht weil er endlich seine Schuld erkennt, sondern nur, weil er unter dem Verlust leidet. Wenn wir die Schuld bekennen, vergibt uns Gott. Wenn wir nur Tränen haben, weil wir irgendetwas verloren haben, dann nützt es gar nichts. Man kann die Tränen natürlich auch als Waffe einsetzen, um irgendjemanden zu erpressen, aber nicht jeder lässt sich durch Tränen erpressen. Gott auch nicht. Er fand keinen Raum zur Umkehr. Stellen Sie sich vor, Sie fahren mit Ihrem Auto irgendwo im Gebirge in so einen schmalen Waldweg hinein, wo man fahren darf. Und irgendwann stellen Sie fest, oh, das ist der falsche Weg. Aber rechts geht es in den Abgrund runter, links ist ein steiler Hang. Sie haben keinen Platz zur Umkehr. Da gibt es nur eines, weiterzufahren bis zum Gipfel. Bis dorthin, wo das Ziel dieses Weges ist. Und da können Sie dann irgendwo überlegen, wie es weitergeht. Kein Platz zur Umkehr. Und bei Gott kann es auch so sein, dass man manche Dinge im Leben nicht mehr rückgängig machen kann. Da gibt es kein Zurück mehr. Die kann man nicht wiederherstellen, als ob sie nicht gewesen wären. Da gibt es manchmal nur noch das, dass man weiterkommt, teilweise auch, wie bei diesem Esau, auf einem Weg, der dann ihn in die Tränen und in die Qual geführt hat. Es gibt ein zu spät bei Gott, und mancher wird es am Ende seines Lebens vielleicht finden, mancher erst in der Ewigkeit, dass er feststellt, ich war zwar brav in meinen Augen, aber ohne Jesus im Herzen. Ich habe mich befriedigt an vielen Dingen, die schön waren, aber ich habe die ewigen Werte verspielt. Ich kenne viele Menschen persönlich, die abgeirrt sind von diesem Leben mit Gott. Ich kenne persönlich sehr viele Menschen Oft junge Menschen, die dann abirren, manchmal auch Erwachsene. Wenn man sie später wieder trifft, da sagen die nicht, ich habe jetzt was gegen Gott. Nein, die sagen nur, meine Interessenslage hat sich verschoben. Mein Interesse ist jetzt Reiten. Mein Interesse ist der Vogelschutz. Mein Interesse ist meine Berufsausbildung. Mein Interesse ist mein Sportverein. Und durch diese kleinen Interessensverschiebungen, so drückt man es aus, wird deutlich, Jesus interessiert mich überhaupt nicht mehr. Ich habe um irgendwelche schönen Dinge willen die Ewigkeit, zumindest im Moment, aufs Eis gelegt, um nicht zu sagen, verspielt. Die Bibel warnt uns ganz klar, dass es ein zu spät gibt, einen Punkt, an dem man nicht mehr umkehren kann, weil man die Weichen an manchen Stellen falsch gestellt hat. Ich möchte damit keinem Angst machen. Heute ist noch die Zeit, die Weichen zu begradigen, die Dinge mit Jesus in Ordnung zu bringen im persönlichen Leben, die vielleicht nicht stimmen. Aber irgendwann gibt es ein zu spät. Wenn ich das Ganze zusammenfasse, ging es darum, die Frage, was macht mich stark? Bodybuilding, Bodyshaping, finde ich nicht schlecht. Aber für den Alltag braucht man eine andere Stärke, die aus dem Herzen kommt, die Hände ergreift und die Knie, das heißt die Werke und die Haltung im Leben bestimmt und die den Frieden Gottes im Herzen trägt und diese innere enge Gemeinschaft mit Jesus, die Bibel Heiligung nennt, die sich dann auswirkt im Alltag, die uns bewahrt davor abzuhängen, dass man irgendwann den Anschluss verliert, die uns bewahrt vor bitteren Wurzeln oder wenn wir sie feststellen, uns hilft, sie ausreißen zu lassen und die uns hilft, nicht falsche Akzente zu setzen, wie ein Esau, der das Materielle dem Ewigen vorzog. Jesus möchte jeden von uns stärken und seine Gnade möchte unser Leben so gestalten, dass es Gott ehrt. Hab Dank, Jesus Christus, dass du so persönlich bist, dass du für jeden von uns persönlich gestorben bist. Danke, dass du so persönlich bist, dass du bereit bist, im Herzen von jedem von uns zu wohnen. Danke, dass du für jeden einen persönlichen Plan hast. Schenke dieses Vertrauen in dich, das uns stärkt und dich ehrt. Amen.